Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Wir blicken hinter die Kulissen. Analysen, Berichte und Debatten aus der Welt der Politik und der Märkte. Diese Folge wird unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de.
Heute ist Donnerstag, der 22. August 2024. Willkommen zum 36. Mikrogespräch. Es wird heute um De-Risking und Südostasien gehen und dazu begrüße ich recht herzlich Dennis Suarzana. Hallo, grüß dich.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Aus dem verkehrsintensiven Jakarta zugeschaltet. Dennis, wer bist du und was machst du?
Ich bin der Leiter des Auslandsbüros der Konrad-Adenauer-Stiftung hier in Indonesien und Timor-Leste. Wir sitzen in Jakarta und ich bin allerdings, und das ist bei der Konrad-Adenauer-Stiftung eher ungewöhnlich, ausgebildeter Wirtschaftswissenschaftler, habe auch meine Promotion in Wirtschaftswissenschaften gemacht und beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit dem Thema wirtschaftliche Transformation, Emerging Markets. Früher einen sehr starken Fokus auf Mittelosteuropa, insbesondere Polen, und jetzt natürlich berufsbedingt vor allem einen Fokus auf Südostasien.
Und du hast ein Paper für die Konrad-Adenauer-Stiftung veröffentlicht, das der Frage nachgeht, ob De-Risking von China gen Südostasien möglich ist, eine gute Idee ist, vielleicht auch voraussetzungsreich. Als ich das dann so gelesen habe, habe ich so gedacht, ich glaube, es lohnt sich an der Stelle auch ganz kurz mal über die Begriffe zu reden, die wir so verwenden, ne? Weil das eine ist ja De-Risking, darauf bezieht sich die Studie. Es gibt dann aber auch noch dieses Decoupling, das man sehr oft in medialen Debatten hört. Kannst du uns da kurz die Begriffe umreißen?
Ja, mache ich sehr gerne. Also der Begriff Decoupling kommt ja eigentlich aus den USA, wo er, glaube ich, auch viel zutreffender ist. Die Amerikaner, die tatsächlich sehr stark versuchen, ihre wirtschaftliche Verbindung zu China deutlich zurückzufahren, also ein wirkliches Decoupling voranzutreiben. Das hat ja schon unter Trump angefangen und wurde auch unter Präsident Biden fortgeführt und wird sicherlich auch unter der neuen Administration, wer auch immer das dann sein wird, weiterlaufen. Und die Europäer, die natürlich eine ganz andere Wirtschaftsstruktur haben, auch eine ganz andere wirtschaftliche Verbindung zu China, nenne ich es mal, haben natürlich sehr schnell gesehen, dass diese Form des Decouplings für Europa so nicht machbar ist und so auch nicht wünschenswert ist. Die Europäische Kommission, Ursula von der Leyen, kam dann mit diesem Begriff De-Risking, der bedeutet, dass man quasi Abhängigkeiten mit Blick auf China für Europa, für die europäische Wirtschaft reduziert, aber trotzdem weiterhin an dieser sehr dynamischen wirtschaftlichen Entwicklung Chinas teilhat. Das Problem in der medialen Debatte und überhaupt in der Debatte, nicht nur in der medialen, ist, dass da nicht so häufig trennscharf unterschieden wird zwischen diesen beiden Begriffen. Sehr oft, wenn wir in Europa über den Begriff oder über De-Risking von China sprechen, denken wir aber Decoupling. Du merkst das häufig, wenn wieder eine neue Investition in China getätigt wird von einem deutschen Unternehmen, das wird immer gleich sehr, sehr kritisch gesehen, weil man immer doch im Hinterkopf hat, eigentlich müssen wir doch wegkommen von China. Und viele Unternehmen sagen, ja, natürlich brauchen wir ein De-Risking, wir brauchen eine Diversifizierung, das ist ja quasi das Kernelement von De-Risking, aber gleichzeitig gibt es in China natürlich enorme wirtschaftliche Chancen. China ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, trotz der wirtschaftlichen Schwierigkeiten immer noch mit einem ordentlichen Wachstum. Da müssen wir weiterhin präsent sein und da müssen wir auch unser Geschäft ausbauen.
Und Decoupling kann ja manchmal auch bedeuten, dass man sich nur von einzelnen Produkten decoupled. Das muss ja dann nicht unbedingt für uns bedeuten, dass wir gleich alles da rauswerfen und aus China rausgehen, sondern es geht ja dann auch wieder um diese Reduktion der Abhängigkeit im Krisenfall zum Beispiel.
Also im Extremfall ist Decoupling ja wirklich eine hundertprozentige Reduktion, also ein Raus. Das ist ja im Grunde genommen, dass man koppelt sich ab. Und die Idee von De-Risking ist ja, im Grunde genommen müssen wir so weit von China diversifizieren, dass wir nicht mehr in Abhängigkeit von China sind. Das heißt, nimm zum Beispiel das Thema seltene Erden, wo in bestimmten Bereichen ja China 100% der weltweiten Produktion, der weltweiten Verarbeitung kontrolliert. Da geht es natürlich darum, hier mehr Diversität herzustellen, also Verarbeitungskapazitäten in anderen Ländern aufzubauen, aus anderen Ländern auch die Rohstoffe zu beziehen, vielleicht auch selber in Europa solche seltenen Erden abzubauen und zu verarbeiten, um diese Abhängigkeit herunterzufahren. Das heißt aber nicht, dass wir in Zukunft 0% seltene Erden aus China beziehen müssen, nur wir müssen halt in eine Position kommen, in der wir nicht mehr komplett abhängig sind von China, sondern im Zweifel, im Extremfall, wenn quasi der chinesische Anteil wegfällt, aus welchen Gründen auch immer, wir trotzdem noch handlungsfähig sind und unsere Wirtschaft nicht komplett zusammenbricht.
Jetzt ist es ja so, dass die Bundesregierung nicht einfach hergehen kann und einem Unternehmen vorschreibt, so Jungs, also jetzt macht da mal nur noch die Hälfte des Geschäftes in China. Also so funktioniert es ja bei uns nicht. Wie realistisch ist es denn überhaupt, dass man seitens der Politik dafür sorgen kann, dass die Wirtschaft weniger abhängig von einem Land ist? Und das muss ja jetzt nicht nur China sein, das können ja auch andere sein, ne? Je nachdem, wie sich die Problemlagen weltweit verschreiben. Also bei Rüstung denke ich da zum Beispiel an die USA, wo wir ja auch drüber reden, dass wir in Europa mehr Kapazitäten brauchen.
Also ich glaube nicht, dass die Politik allein jetzt in der Form einer Steuerung dieses De-Risking, diese Diversifizierung weg von China vollbringen kann oder durchführen kann, sondern es braucht natürlich auch in den Unternehmen selbst die Überzeugung, dass eine Diversifizierung weg von China strategisch für die Unternehmen selbst sinnvoll ist. Zum einen natürlich, um Risiken abzubauen, die natürlich bestehen, politischer Art, weil man auch mit Blick auf den Markt zu abhängig ist von China. Wir sehen das ja jetzt gerade, China ist nicht mehr der größte Handelspartner Deutschlands, obwohl es das ja jahrelang war. Die Exporte sind eingebrochen, auch die Importe sind zurückgegangen. Das heißt, da sieht man schon, da ist ein Risiko, auch unternehmerisch für diese Unternehmen, wenn man zu sehr auf den chinesischen Markt und auf China als vielleicht sogar einzigen oder hauptsächlichen Wirtschaftspartner setzt. Das heißt, ich glaube, und das ist ja auch schon so, es gibt schon seit Jahren diese Diversifizierungsgedanken in den Unternehmen. Gab schon vor Corona, das wird jetzt immer stärker. Mit den wirtschaftlichen Schwierigkeiten in China nimmt das auch zu. Das heißt, was man braucht, ist quasi eine politische Flankierung dieser Diversifizierungsbemühungen der deutschen und europäischen Unternehmen. Und das ist vor allem auch das Unterstützen, das Anreize setzen, zum Beispiel über die Wirtschaftsförderung, aber auch die politische Flankierung in der Region, sprich Handelsabkommen, sprich vielleicht auch mit Blick auf hochrangige Politikerbesuche in der Region, dann auch Wirtschaftsdelegationen mitzunehmen, Türen zu öffnen. Also das ist, glaube ich, eher die Rolle der Politik. Aber natürlich braucht, wie gesagt, braucht es auch diese Überzeugung der Wirtschaftsakteure, dass eine Diversifizierung notwendig ist.
Und die Bundesregierung hat dann diese China-Plus-1-Strategie entwickelt. Was ist das denn?
Naja, im Grunde genommen ist China-Plus-1 ja eine Unternehmensstrategie. Wie ich vorhin gesagt habe, China ist immer noch ein sehr, sehr dynamischer Wirtschaftsstandort. Es ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Es hat immer noch solide Wachstumszahlen. Das heißt, als Unternehmen ist China immer noch ein sehr überzeugender Business Case. Und wenn Sie sich angucken, welche Strukturen es da gibt, welche Netzwerke, welche Lieferketten, Sie können da nicht so einfach raus als Unternehmen. Und sie wollen es auch nicht, weil sie dort immer noch gutes Geschäft machen. Aber trotzdem gibt es all die Risiken, über die wir jetzt auch gerade ein Stück weit gesprochen haben. Das heißt, sie wollen ja trotzdem diversifizieren. Also kein Decoupling, kein Raus aus China. Aber sie wollen nicht alle Eier in einen Korb legen. Und deswegen plus eins. Das heißt, sie brauchen noch ein zweites Standbein außer China. Und das ist dieses plus eins. Und das ist eben diese große Frage, wer kann dieses plus eins bieten? Welche Region, welche andere Volkswirtschaft kann dieses Plus eins bieten? Und da fangen ja dann die Schwierigkeiten an.
Ja, genau. Also wenn man jetzt BASF ist, nehmen wir da mal einen Namen als Beispiel, um die Größe klar zu machen. Die können jetzt nicht anfangen, ihre Produktion von China nach Zypern zu verlegen. Und dann, ne? Also das ist einfach zu klein. Das heißt, es gibt da so die Frage der Skalierung. Und allzu viele Regionen weltweit kommen da aktuell gar nicht in Frage. Aber ich glaube, eine der prominentesten auch seit Jahren im Gespräch ist quasi Südostasien. Liegt ja, also räumlich ist das alles sehr weit, aber flapsig gesagt, liegt ja auch gleich nebendran. Man hat dann quasi so ein bisschen die Idee, naja, dann ist das alles räumlich jetzt nicht allzu weit auseinander. Und dann könnte man ja einfach zum Beispiel in Vietnam beginnen, Chipfabriken hochzuziehen oder in Thailand. Und darüber ging ja dann jetzt auch dein Report, der sich damit mit der Frage auseinandergesetzt hat, ist das denn wirklich so einfach? Ist diese Region wirklich gut geeignet, um dorthin zu diversifizieren? Ne?
Ja, genau. Also das ist ja die Frage dieses Plus eins. Zypern ist gar kein so schlechtes Beispiel, weil die Frage ja nicht unbedingt ist das Land groß, sondern die Frage ist, wie sind die Rahmenbedingungen? Also wenn du gut eingebunden bist in Lieferketten, wenn du in Freihandelszonen bist, wenn du ein hochwertiges Humankapital hast, stabile politische Bedingungen, keine Korruption, Rechtsstaatlichkeit, dann würde es ja durchaus auch Sinn machen, in einem kleinen Land zu produzieren und damit aber trotzdem einen riesigen Markt zu öffnen aufgrund von Freihandelsabkommen oder Freihandelszonen. Und das ist ja auch mit Blick auf Südostasien eine der Grundideen, denn in Südostasien gibt es ja eine ganze Reihe von Freihandelsabkommen und Freihandelszonen, vor allem regionaler Art, vor allem die sogenannte RCEP, die Regional Comprehensive Economic Partnership, in der ja die gesamte Region in einem Freihandelsabkommen oder in einer Freihandelszone organisiert ist. Das heißt, die Idee des Plus Eins, die Idee der Diversifizierung hin nach Südostasien ist ja, um dort regionale Produktionsstandorte für ganz Asien aufzubauen. Und die große Herausforderung daran ist natürlich, dass in Südostasien viele strukturelle Probleme gibt, die dafür sorgen, dass diese Diversifizierung dorthin gar nicht so einfach ist.
Jetzt hast du mich ja quasi schon dazu hingeleitet, es mir hingelegt, dass ich jetzt fragen muss, welche Probleme denn das mal im Groben sind.
Grundsätzlich hat man in Südostasien, wenn wir jetzt den Vergleich ziehen, Südostasien zu China, ist natürlich das Problem, dass Südostasien selbst, wenn man alle 10 ASEAN-Staaten zusammennimmt, relativ zu China klein ist.
Wirtschaftlich gesehen jetzt.
Wirtschaftlich gesehen, aber auch mit Blick auf die Bevölkerungszahl. Sie haben 600 bis 700 Millionen Menschen, das ist die Hälfte von China. Und wirtschaftlich liegen sie deutlich unter der chinesischen Volkswirtschaft. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es war ja letztes Jahr, gab es ja den Besuch von Bundeswirtschaftsminister Habeck in Indien. Und damals gab es so einen riesigen Indien-Hype. Ist Indien das nächste China? Ich habe das damals genommen und habe mir mal angeguckt, wie sind denn die Prognosen für die Entwicklung des BIP in China, in Südostasien im Vergleich zu China. Und wenn man sich das anguckt, da gibt es Prognosen vom Internationalen Währungsfonds, dann wächst China bis 2028 um so viel wie ein gesamtes Indien oder eine gesamte ASEAN. Das zeigt erstmal, wie riesig das wirtschaftliche Potenzial in China ist, auch in den nächsten Jahren im Vergleich zu der ASEAN. Und man könnte natürlich sagen, ja, aber wir wollen ja auch kein Decoupling, wir wollen eine Diversifizierung. Das heißt, wir bleiben in China, wir wollen aber ein Plus Eins. Und da kommen dann eben diese anderen Probleme dazu. Sprich, wir haben in Südostasien mit Ausnahme von Malaysia noch relativ geschlossene Volkswirtschaften. Also man hat viele Handelshemmnisse, ist eine relativ niedrige Produktivität, sind natürlich auch niedrige Löhne. Das heißt, das gleicht sich ein bisschen aus. Aber wenn man den Vergleich zieht zwischen Südostasien und China, dann zeigt sich schon, dass auch das Potenzial, zumindest wenn man jetzt auf die Zahlen guckt, wenn man auf diese verschiedenen Indikatoren wie Produktivität, wie Human Capital, wie Infrastruktur, wie Offenheit für internationalen Handel, dass da Südostasien deutlich zurückliegt und das natürlich auch schwierig macht für deutsche und europäische Unternehmen, dort reinzugehen, Produktionsstandorte aufzubauen, Lieferketten aufzubauen. Also diese Unternehmen können ja nicht einfach raus aus China rein nach Südostasien. Da hängt ja ein riesen Rattenschwanz mit dran. Und das ist natürlich ziemlich schwierig noch in Südostasien.
Mir fallen da zu dem Thema auch zwei vielleicht gar nicht so ganz schlechte Vergleiche ein. Als Apple damals in China angefangen hat, die Produktion aufzubauen, dann sind die halt da rein und haben denen wirklich beigebracht, wie man die Dinger da produziert. Ne? Haben die Fachkräfte angelernt, haben dann die Produktion optimiert und so weiter und haben sich dann dazu dieses Zulieferer- und Fertiger-Environment aufgebaut, das sie jetzt haben und von dem sie ja auch sehr stark profitiert haben die ganze Zeit. Aber daran sieht man auch so ein bisschen, das kostet natürlich alles Zeit und Geld. Das ist kein Prozess, der jetzt irgendwie innerhalb von 1 bis 2 Jahren abgeschlossen ist, sondern der wirklich, also da werden Entscheidungen über Jahrzehnte getroffen, ne? Und da muss man dann auch den Willen haben, da reinzugehen und das zu tun. Und gleichzeitig braucht man da auch die politische Unterstützung. Ich glaube aber, bei der kann man sagen, zumindest verbal bei den ASEAN-Staaten hört man doch immer wieder, dass die bereit sind, da mitzuwirken. Dass man, also in Vietnam gab es jetzt die News, die wollen Chip-Fachkräfte aufbauen, 50.000 oder sowas in dem Bereich über die nächsten Jahre. Thailand positioniert sich, Indonesien will jetzt mehr mit Elektroautos machen und so weiter. Also man hat da schon politisch erkannt, dass das eine Chance ist für die Region und will die nutzen, aber es muss dann halt einerseits von der deutschen Wirtschaft in dem Falle ja dann die Initiative kommen und andererseits aber auch von den Staaten die dazugehörigen Erleichterungen und die politische Flankierung.
Genau, also natürlich das politische Commitment, zumindest das kommunizierte politische Commitment ist da in der Region, aber wenn man sich dann anguckt, wie übersetzt sich das in tatsächliche politische Rahmenbedingungen, da gibt es dann doch sehr, sehr große Unterschiede. Und Vietnam natürlich ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Vietnam hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten massiv aufgeholt, ist ja jetzt eigentlich der Shootingstar in Südostasien, hat auch ein Freihandelsabkommen mit der EU, neben Singapur das einzige, das so ein Abkommen hat, das einzige Land. Und da wurden natürlich viele Rahmenbedingungen richtig gesetzt. Ja, da wurden die richtigen Weichenstellungen gemacht. Es gibt ein sehr gutes Bildungssystem. Human Capital Index ist Vietnam Nummer 1 unter den Emerging ASEAN Countries. Sie haben eine relativ hohe industrielle Produktivität. Die Infrastruktur wird immer besser. Wie gesagt, es gibt diese Freihandelsabkommen. Also da stimmt einfach viel. Dann gibt es aber natürlich auch andere Länder, Indonesien zum Beispiel, aber auch die Philippinen, wo sie halt eine relativ schlecht ausgebildete Bevölkerung haben, wo die Infrastruktur lange nicht so gut ist, wie sie sein müsste, wo sie große Handelshemmnisse haben, Großprobleme, Bürokratie, Korruption. Und da ist dann halt natürlich die Frage, wie viel des kommunizierten Commitments der Politik setzt sich dann wirklich auch um in tatsächliche förderliche politische Rahmenbedingungen. Und das ist natürlich die große Frage für die Region. Und da habe ich noch meine Fragezeichen in einzelnen Ländern.
Wir wollen Vietnam vielleicht jetzt auch nicht zu sehr loben. Die haben da auch ein paar deutsche Probleme mit Schnellstraßenbau, Metrobau und so weiter. Das ist auch alles recht träge. Also da ist jetzt auch nicht alles gut. Aber das zweite Beispiel, was ich da so im Sinn hatte, kommt aus den USA. Da sieht man nämlich gerade das, oder wenn jetzt so diese ganzen großen Summen für Chipfabriken und ähnliches rausgehauen, ja auch ein bisschen das, was man jetzt da in Dresden sieht, in Deutschland. Und dann hat man jetzt festgestellt, ja, das ist ja alles schön und gut da mit diesen Fabriken, aber es fehlt halt komplett das Zuliefererumfeld, ne? Und gerade die Zulieferer bekommen in den USA fast keine Subventionen. Also für die ist das unglaublich schwer, an diese Geldtöpfe ranzukommen. Dabei sind es gerade diese Unternehmen, die absolut lebenswichtig sind, damit dann die große Chipfabrik, die da so als Leuchtturm dasteht, dann auch wirklich effizient arbeiten kann. Und da reden wir ja auch immer wieder darüber, dass man gegebenenfalls als Staat bereit sein muss, halt diese Ineffizienzen mitzufinanzieren, bis das alles ordentlich läuft.
Das ist ja auch hier die große Frage. Ich meine, auch hier gibt es ja eine Art Subventionswettbewerb, um vor allem Hightech-Unternehmen anzulocken. Du hast vorhin das Thema Elektroautos angesprochen. Da gibt es ja einen Wettbewerb innerhalb der ASEAN zwischen den Staaten. Wer lockt die chinesischen Produzenten an, dass die hier ihre Fabriken aufbauen? Und natürlich macht das vor allem dann Sinn, wenn sich um diese Produktionsstätten herum dann eben so ein Netzwerk aus Zulieferern entwickelt, vor allem auch aus einheimischen Unternehmen, die dann in diese Lieferketten integriert werden. Und das Problem ist aber, und das sieht man ja nicht nur bei jetzt dem Thema Elektroautos, sondern auch schon früher bei den normalen Verbrennerautos, die zum Beispiel in Indonesien ja montiert werden, dass das so nur sehr begrenzt stattfindet. Ja, dass es eigentlich kaum Technologietransfer gibt, dass vieles hier in diesen Ländern Südostasiens zusammengebaut wird, um Handelshemmnisse zu umgehen, um von einem großen Markt hier in der Region zu profitieren. Aber im Grunde genommen findet hier nur Assembly, also Montage statt. Und Entwicklung, Technologie, das findet hier wenig statt. Und dadurch ist auch der Effekt auf die breitere wirtschaftliche Entwicklung in diesen Ländern dann relativ gering.
Wenn ich das um ein Beispiel ergänzen darf, in Vietnam, nochmal das Beispiel, da gibt's ja einen heimischen Elektroautohersteller, Vinfast, der hat ein kleines Ladestellennetzwerk aufgebaut und auch ein paar Autos auf dem Markt. Also abseits aller technischen Diskussionen, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Es ist gerade dabei, BYD auf diesem Markt aufzuschlagen. Und die haben gesagt, naja, also wir bauen da unsere Fabriken hin, aber wir bauen jetzt kein Ladestellennetzwerk auf. Das machen wir nicht. Gleichzeitig sind diese BYD-Autos aber überhaupt nicht kompatibel mit den Ladestellen von zum Beispiel Vinfast. Und man fragt sich jetzt, was das eigentlich soll, also was die Fabrik da soll für Vietnam, wenn die Autos quasi nicht kompatibel auf den Straßen genutzt und geladen werden können. Da könntest du schon fast eben eine Antwort gegeben haben, die man vermuten kann, dass es dann am Ende halt doch nur darum geht, eine Fabrik zu haben, über die man dann Autos exportiert in andere Länder, ne?
Ja, natürlich. Also die Frage natürlich bei der ganzen E-Mobilität ist auch, aber das führt vielleicht auch jetzt zu weit für den Podcast, inwieweit das hier eine ganz andere Struktur ist als in Europa.
Mhm.
Also hier in Jakarta zum Beispiel gibt es ja auch kaum Ladeinfrastruktur. In der einen oder anderen Tiefgarage oder auf einem Shopping-Mall-Parkplatz gibt das vielleicht mal. Die Leute, die Elektroautos haben, haben so eine Wallbox zu Hause. Das heißt, das ist was für die gehobene Mittelschicht und Oberschicht, die ihr Häuschen hat und die das dann zu Hause lädt. Und darüber hinaus gibt es eigentlich kaum Ladeinfrastruktur. Und es kann natürlich sein, dass BYD nur eine ganz bestimmte Käuferschicht ansprechen will und den Rest dann natürlich exportiert, ja, wie du sagst.
Also ich sitze ja gerade auf Bali für die Aufnahme. Ich habe hier mal rumgefragt, warum die eigentlich keine Elektroroller sich besorgen. Und da war die simple Antwort, naja, wir haben hier so viele Bergstraßen, also wo es einfach so hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter geht. Da sind die Dinger so schnell leer, dass wir mit denen nichts anfangen können.
Das ist ein interessanter Punkt. Hier in Jakarta gab es auch letztes Jahr einen Versuch, das zu pushen. Da gab es auch Subventionen von der Regierung, damit die Leute sich Elektroroller kaufen. Da gab es so einen Spike. Ich habe das nur gesehen auf den Straßen. Auf einmal hat man relativ viele gesehen, sind aber alle wieder weg. Und das Problem ist, dass viele Leute gar nicht die Möglichkeit haben, diese Dinger zu laden.
Mhm.
Roller kaufen ja eher Leute mit geringem Einkommen, die jetzt nicht zu Hause einfach mal den Roller in die Garage stellen und aufladen. Ja, die Batterie hat auch nicht lange getaugt. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass Benzin halt so spottbillig ist hier. Das Sparpotenzial über so einen Elektroroller halt auch relativ gering ist.
Ja, man muss sich das, glaube ich, so vorstellen, wenn man das noch nicht gesehen hat. Das sind dann so kleine Shops oder Wägelchen, die haben dann da diese so kleine Benzinkanister, also so Kanister sind das nicht, so kleine Flaschen, wo Benzin genau für eine Rollerfüllung drin ist. Und fahren die dann einfach vorbei, schütten das rein und fahren weiter, weil die Leute ja dann tatsächlich sehr darauf angewiesen sind, dass sie ständig in Bewegung sind und quasi irgendwas erledigen oder verticken können. Das sind ganz andere Herausforderungen, aber wir können das an der Stelle belassen. Das zeigt nur, dass, naja, man geht ja mit dieser westlichen Sichtweise doch tatsächlich, also ich mache das sehr oft, wenn ich es noch nicht gesehen habe, dass ich dann denke, naja, da baut man da was hin und dann funktioniert das schon, so wie bei uns. Aber so muss es dann quasi nicht sein. Deswegen war jetzt, glaube ich, der kleine Schlenker gar nicht so verkehrt. Aber gut, das heißt also, wenn man das so denkt, und das wäre ja für die deutsche Wirtschaft gut, dass man dort dann in Südostasien dieses Hub aufbauen kann. Und dem ergänzt wäre dann, das ist dann aber auch ein Projekt über die nächsten 20, 30 Jahre. Und dann könnte man doch da aber was erreicht haben. Ich glaube, die Erwartungshaltung, das innerhalb von irgendwie 2-3 Jahren zu lösen, ist auch grundsätzlich falsch, oder?
Ja, natürlich. Also das ist ja sowieso ein bisschen dieser kurzlebigen politischen Dynamik geschuldet, dass man immer denkt, De-Risking, das muss jetzt hier und jetzt passieren und BASF soll jetzt einfach seine Fabrik in China zumachen und dafür in Malaysia aufbauen. Wie du gesagt hast mit dem Beispiel Apple, natürlich ein sehr langer Prozess ist und da Lieferketten neu erschlossen, neu aufgebaut werden müssen, Märkte neu erschlossen werden müssen, Rohstoffbezüge, also das ist ja eine riesige, auch sehr komplexe Organisation, die man da erstmal durchführen muss und da muss man erstmal was aufbauen, man muss viel investieren und man braucht natürlich dann auch die Fachkräfte, die Logistik, das mit Blick auf Südostasien für die deutsche Wirtschaft stattfinden soll, dann ist das ein sehr langwieriger Prozess.
Und wie stark ist in diesem Prozess China mit eingebunden?
Das ist ja die große Frage. Das bearbeite ich ja auch in meiner Studie und nenne das die Gefahr der Pseudodiversifizierung. Denn es ist ja klar, Südostasien ist die dynamischste Wirtschaftsregion der Welt. Das ist nicht nur für die Europäer interessant. Das ist für viele Wirtschaftsakteure weltweit sehr, sehr interessant und vor allem eben auch für China. China hat jetzt oder sieht sich konfrontiert mit den Strafzöllen aus den USA und aus Europa. Das heißt, diese Märkte der Westen als Wirtschaftspartner wird für China auch ein Stück weit weniger wichtig. Und China muss natürlich auch diversifizieren. China muss sich auch neue Möglichkeiten suchen, vor allem diese ganzen Überkapazitäten, die ja in der chinesischen Industrie gerade produziert werden, irgendwo auf den Markt zu bringen. Und da ist natürlich dieser Wachstumsmarkt Südostasien sehr, sehr attraktiv. Darüber hinaus die ganzen politischen Implikationen, die natürlich für China in Südostasien relevant sind. Ich meine, wie du gesagt hast, das ist natürlich sehr, sehr nah. Und das bedeutet, dass China massiv nach Südostasien reingeht. China ist jetzt natürlich schon der wichtigste Wirtschafts- und Handelspartner in Südostasien. China dominiert die Lieferketten hier in der Region. Und das bedeutet natürlich, dass für europäische und deutsche Unternehmen, die hier in die Region gehen, China eigentlich immer schon da ist. Und auch die Lieferketten, die man dann tappt, also an die man sich dran schließt als deutsches Unternehmen, natürlich auch zum Teil chinesisch dominiert sind. Man sieht das sehr, sehr stark in Vietnam. Da hat der Economist vor einiger Zeit mal eine fast 100%ige Korrelation berechnet zwischen dem Anstieg der Importe aus China nach Vietnam und dem Anstieg der Exporte aus Vietnam in die USA. Das bedeutet, dass China und die chinesischen Unternehmen Vietnam im Grunde genommen nur als sogenannten Konnektor benutzen, um die Sanktionen und die Strafzölle der Amerikaner zu umgehen. Ähnliches passiert ja auch in Mexiko. Und ähnliche Entwicklungen, auch wenn es da keine Zahlen gibt, sieht man zum Beispiel in Malaysia, wo die Wertschöpfung der chinesischen Industrieunternehmen deutlich geringer ist in ihrer Produktion als bei den westlichen Industrieunternehmen in Malaysia. Das bedeutet, dass im Grunde genommen in Malaysia mit Blick auf die chinesischen Industrieunternehmen vor allem Montage, Assembly stattfindet, also relativ geringe Wertschöpfung, um damit dann zum Beispiel auf den südostasiatischen Markt zu gehen oder eben auch nach Europa oder USA und diese Strafzölle zu umgehen. Das heißt, das Problem ist, dass sie im Zweifel diese Unternehmen, die Deutschen, wenn sie rausgehen aus China oder diversifizieren weg von China in die Region, nur eine Pseudodiversifizierung durchführen. Sprich, sie gehen zwar raus aus China, sie verlassen die Grenzen Chinas, aber sie bleiben weiter eingebunden in diese chinesische Lieferkette. Und was natürlich die große Befürchtung hier ist, dass die Amerikaner sich das nicht mehr lange mit anschauen und dass die Sanktionen, die bisher nur China selbst treffen, auch die Länder hier in der Region treffen. Dass quasi die Amerikaner versuchen werden, diese Pseudodiversifizierung, diese Umgehung der Sanktionen und der Strafzölle durch die Diversifizierung in die Region hier rein zu unterbinden.
Ja, das ist natürlich ein ganz interessanter Punkt, weil Südostasien selber ja auch darunter leidet, dass China seine Überproduktion jetzt irgendwo hinkippen muss und ja auch schon diverse Zölle eingeführt hat gegenüber chinesischen Produkten. Also so ganz wehrlos ergeben sie sich da nicht. Aber auf der anderen Seite sind sie natürlich dann auch schon in einer gewissen Abhängigkeit. Und man freut sich natürlich, wenn man diesen Trade-off dann mitnehmen kann, den China machen muss, indem es dann über beispielsweise Malaysia geht, ne? Oder Vietnam, dass man dann halt auch noch was davon hat. Ich wollte noch einen weiteren Punkt zu dieser chinesischen Abhängigkeit. In Indien, wir hatten das Beispiel ja vorhin, gibt es eine Riesendiskussion darüber. Also zur Erinnerung, Indien kappelt sich mit China über so einen Grenzbereich. Also da sind die mal mit Messern und Knüppeln aufeinander losgegangen. Und seitdem ist das ein ziemlich frostiges Verhältnis. Und jetzt haben die aber das Problem, sie wollen ihre Produktion auf- und ausbauen. Und die Wirtschaft hat festgestellt, dafür brauchen wir chinesische Ingenieure. Und diese chinesischen Ingenieure werden aber nur bedingt ins Land gelassen mit sehr langwierigen Prozessen, weil man keine Chinesen da drin haben will, politischerseits. Dadurch wird dieser indische Aufbau der Produktionskapazitäten sehr stark gehemmt. Also wo man auch so sieht, man kann China ab einem gewissen Punkt auch gar nicht mehr außen vor lassen, sondern man muss sie auch zulassen, damit man da vorankommt.
Ja, absolut. Also die Länder hier, wie du gesagt hast, dieser chinesische Pivot nach Südostasien, also das quasi dieser neue Fokus Richtung Südostasien aufgrund der Schwierigkeiten mit dem Westen, der ist natürlich Fluch und Segen. Die Länder hier in der Region setzen natürlich auf China, wenn es darum geht, wie man hier Wirtschaftswachstum schaffen kann. Und natürlich auf chinesische Investitionen, auch auf chinesische Direktinvestitionen, auf chinesische Unternehmen, die hier herkommen, nicht nur um den Markt zu bedienen, sondern eben auch um Produktion aufzubauen und im besten Fall Lieferketten. Und da geht es natürlich in all diesen Ländern auch um die Frage, wie viel springt dann auch für die eigene Bevölkerung dabei raus? Denn dieses Problem mit, ne, da kommen dann die chinesischen Ingenieure und die chinesischen Manager rein und mit Blick auf die Infrastrukturprojekte, wir haben jetzt gar nicht über Belt and Road Initiative gesprochen, kommen ja dann sogar zum Teil die chinesischen Bauunternehmen mit ihren eigenen Bauarbeitern ins Land. Also diese Frage der, wie viel Wertschöpfung findet überhaupt in diesen Ländern dann der Region statt und wie viel Wertschöpfung wird auch erbracht durch die Bevölkerung in diesen Ländern, das ist eine relevante Frage. Und im Moment sehe ich noch nicht, dass hier wirklich die Chinesen mit ihren Investitionen und ihren Produktionsstandorten wirklich dazu beitragen, dass hier lokale Lieferketten entstehen aus lokalen Unternehmen.
Wobei das aber die Chance von europäischen und US-Unternehmen ist, würde ich sagen.
Genau, ich glaube auch, das Potenzial für diese Unternehmen, also für die Unternehmen aus dem Westen, hier sehr, sehr groß, weil natürlich die Länder hier in der Region auf der einen Seite klar auf China setzen mit Blick auf Wirtschaftswachstum, aber gleichzeitig natürlich auch nicht in diese Abhängigkeit reinkommen wollen. Sie wollen ja auch
China plus eins.
Genau. Auch sie wollen ja China plus eins mit Blick auf Investitionen. Und ja, da glaube ich, stehen Tür und Tor den deutschen und europäischen und auch amerikanischen Unternehmen offen.
Wir haben ja zwischendrin immer mal wieder so ein bisschen angedeutet, was die Politik da tun kann, weil im Grunde braucht es sie ja da schon auch. Und du hast gesagt, Handelsabkommen wären ein Weg. Was kann man noch tun?
Ich glaube, Handelsabkommen sind quasi jetzt der wichtigste Schritt, denn ich habe ja vorhin gesagt, das Interesse hier an Südostasien ist riesig. Im Grunde genommen steht die ganze Welt Schlange und es gibt auch immer mehr Handelszonen und Handelsabkommen, die die südostasiatischen Staaten oder auch die ASEAN mit unterschiedlichen Wirtschaftsräumen und Ländern schließen. Und wir haben da so eine schöne Übersicht über die Handelsabkommen, die die Südostasien, die einzelnen Länder und ASEAN geschlossen haben. Europa findet da quasi gar nicht statt. Das heißt, das wäre der wichtigste Schritt. Allerdings bin ich da ein Stück weit pessimistisch, denn diese Handelsverhandlungen ziehen sich ja schon seit vielen Jahren. Die strittigen Punkte sind seit vielen Jahren die gleichen und es geht nicht wirklich voran. Vietnam 2019 war quasi das einzige Handelsabkommen, was mal erfolgreich verhandelt wird. Wie es jetzt umgesetzt wird, ist eine andere Frage. Das wird man sehen in den nächsten Jahren. Aber mit Blick auf Indonesien, Malaysia, Thailand und Philippinen, da stockt es ja gewaltig. Von daher wäre wichtig, aber ich sehe es im Moment nicht, dass sich da viel bewegt. Und ansonsten, glaube ich, geht es mit Blick auf die politische Flankierung oder die politische Unterstützung darum, Anreize zu schaffen, die Unternehmen dabei zu unterstützen, hier in die Länder reinzugehen. Es gibt ja von der Bundesregierung zum Beispiel jetzt seit 2023 eine bessere Förderung, also bessere Konditionen mit Blick auf die Kreditausfallgarantien für Investitionen in Ländern mit einem Diversifizierungspotenzial. Also in diese Richtung, glaube ich, muss die Politik noch viel, viel stärker denken. Dann glaube ich, was auch wichtig ist, ist diese ganzen wirtschaftlichen Fragen der Wirtschaftsförderung, der Handelserleichterung nicht zu überfrachten mit handels- und wirtschaftsfremden Themen. Denn wenn sich jetzt zum Beispiel ein deutsches Unternehmen dafür interessiert, hier eine Produktion aufzubauen oder Rohstoffe abzubauen oder ähnliches, sagen wir in Indonesien, und dafür Förderung von der Bundesregierung beantragt, dann darf das nicht torpediert werden oder erschwert werden durch Auflagen, die weit über das hinausgehen, was eigentlich gesetzlich geboten ist, zum Beispiel mit Bereich auf erneuerbare Energien. Weil das natürlich dazu führt, dass diese Investitionen für die Unternehmen schwieriger werden, dass unattraktiv werden und dass der Wettbewerbsnachteil, den viele Unternehmen sowieso mit Blick auf schwierige Zugänge, schwierige Handelsbeziehungen in der Region haben, nochmal größer wird. Also die Unternehmen brauchen Unterstützung für die Diversifizierung hin in die Region. Und dann der dritte Punkt, das ist ja auch das, was ich vorhin gesagt habe, dieses politische Türen öffnen. Also was ich hier beobachte, auch in meiner Arbeit, ist, es gibt hier relativ wenig hochrangige politische Besucher aus Europa in der Region. Es gibt einzelne Länder wie Vietnam, wo es ein bisschen anders ist, aber in Indonesien zum Beispiel hat man sehr selten hochrangigen Besuch aus Europa. Aber wenn jemand kommt und selbst wenn es nur in Anführungszeichen ein Abgeordneter oder ein Staatssekretär ist, dann öffnen sich hier die Türen und Tore weit. Und das noch stärker zu nutzen, auch noch hochrangigere Besuche hierher zu bringen und das auch in Verbindung mit Wirtschaftsdelegationen. Das, glaube ich, würde auch der deutschen europäischen Wirtschaft sehr helfen, hier stärker Fuß zu fassen und hier Zugänge zu bekommen. Das sind vielleicht so mal kurz zusammengefasst die Punkte oder die Hebel, wo ich sage, wo die Politik ansetzen könnte.
Ja, ich habe auch immer das Gefühl, in Deutschland unterschätzt man doch sehr oft, wie willkommen man in anderen Ländern ist. Um es mal so rum zu formulieren. Also ich habe immer das Gefühl, die freuen sich immer alle sehr, wenn sie da irgendwo einen Deutschen rumrennen sehen. Und wir haben da ein wesentlich positiveres Ansehen, als wir es uns vielleicht selber zugestehen. Und das dann politisch auch zu nutzen und zu flankieren, glaube ich, ist, ja, man nennt es ja oftmals ein No-Brainer, aber scheinbar ist es noch nicht so weit gediehen. Also wir kümmern uns viel mehr um China als um einige andere Staaten, wo wir es vielleicht tun sollten.
Wobei mit Blick auf Europa ist die Ausgangslage hier in der Region ein bisschen eine andere. Also das Ansehen Europas hat in den letzten Jahren schon deutlich gelitten. Es gibt jetzt zum Beispiel eine aktuelle Umfrage der GIZ hier in Indonesien, zum Deutschlandbild in Indonesien. Und Deutschland schneidet noch relativ gut ab, aber Europa wird hier inzwischen sehr, sehr kritisch gesehen. Das liegt natürlich daran, dass Europa hier wirtschaftlich immer weniger eine Rolle spielt. Der Handel, die Investitionen in Südostasien stagnieren ja mit Blick auf die EU und gleichzeitig aber hier wahrgenommen wird als ein sehr überheblicher Akteur. Also dieser Vorwurf des erhobenen Zeigefingers, das ist schon hier sehr, sehr stark in der Wahrnehmung, auch auf höchster politischer Ebene. Der Vorwurf an die Europäer ist, ja, ihr kommt hier immer mit Moralpredigten, mit dem erhobenen Zeigefinger, aber ihr habt uns nichts anzubieten. Es stimmt, die Türen sind weit offen für europäische Investoren, für diejenigen, die der Region hier was anzubieten haben. Aber gleichzeitig gibt es eine gewisse politische Frustration und die sorgt jetzt nicht dafür, dass quasi wir hier besonders den roten Teppich ausgerollt bekommen.
Ist das Thema Menschenrechte, Umwelt, Ethik, Moral und so weiter?
Ja,
das ich will jetzt nicht zu tief reingehen.
Nee, aber das ist dieser ganze Strauß an Themen. Das ist auch von Land zu Land hier in der Region natürlich ein bisschen unterschiedlich. Aber es ist natürlich der Punkt, dass die Europäer wahrgenommen werden als diejenigen, die immer nur predigen, aber gleichzeitig nicht zu bieten haben.
Aber dann wäre ja es tatsächlich sinnvoll, wenn dieser Schritt der Diversifizierung von China oder des De-Riskings dann dazu führt, dass man diesen Staaten auch faktisch etwas anbietet und etwas mit ihnen zusammentut und darüber ja dann vielleicht auch diverse Standards höher setzen kann.
Ja, natürlich. Also der Punkt ist einfach, die Europäer können hier reinkommen und Standards versuchen durchzusetzen, wenn sie in der Position sind, wo die Länder in der Region sagen, okay, Europa ist so wichtig, dass wir quasi dann auch diesen Standards folgen müssen. Aber inzwischen ist ja eine Situation hier, wo Europa nur noch ein Player unter vielen ist. Man sieht es ja zum Beispiel mit Blick auf Malaysia und das Thema Palmöl. Es gibt ja in Europa sehr starke Bemühungen, sich loszulösen von Palmöl. Es gibt diese Entwaldungsrichtlinie. Es gibt Pläne, überhaupt den Palmölimport nach Europa zu stoppen. Und Malaysia sagt, zumindest politisch, ja gut, dann lösen wir eben unsere Palmölproduktion vom europäischen Markt und suchen uns andere Abnehmer. Das sind dann im Zweifel die Chinesen, die sich nicht so viele Gedanken um Umweltstandards und Entwaldung und sowas machen. Das heißt, im Zweifel verliert man noch mehr Einfluss in der Region und erreicht aber nicht viel.
Ja, ich glaube, in Indonesien war es das Thema Kaffee. Die EU hat ja so Regeln eingeführt, wonach der Kaffee dann irgendwie nachvollziehbar sein muss, wo genau der herkommt. Und dann hat man es ja fertiggebracht, diese Verordnungen in allen möglichen europäischen Sprachen rauszuhauen. Aber eben nicht in der Sprache, die zum Beispiel in Indonesien verstanden wird, von einem Bauern, der da seinen Kaffee da anpflanzt, ne? Und dann diverse QR-Codes und sonst noch was da benutzen muss. Und also ich glaube auch, dass man sich da recht schnell recht viel kaputt machen kann.
Genau, also diese Entwaldungsrichtlinie, die trifft hier in Indonesien auch den Kaffee, ja. Aber vor allem natürlich auch das Palmöl. Indonesien ist ja einer der größten Palmölproduzenten mit Malaysia der Welt. Und tatsächlich, auch wenn natürlich es noch immer strittig ist, wie groß überhaupt dieser Impact dieser Entwaldungsrichtlinie auf diese Länder hier ist. Und es finden ja Adjustments statt. Die EU unterstützt auch mit Trainings für Bauern und ähnliches. Trotzdem hat das halt massiv das politische Klima vergiftet. Das ist dieser unbeabsichtigte Nebeneffekt, den diese Entwaldungsrichtlinie hatte und der den Europäern hier massiv geschadet hat. Das ist halt das Schwierige. Und wenn man dann gleichzeitig nicht sieht, dass die Handels- und Investitionszahlen steil nach oben gehen in der Region, dann gibt es natürlich auf der politischen Ebene viele, die sagen, ja gut, dann brauchen wir Europa auch nicht mehr. Das ist ja das, was Prabowo, der jetzt gewählte neue indonesische Präsident, im Wahlkampf sehr prominent gesagt hat. Wir brauchen Europa nicht mehr. Das ist immer mehr hier die Wahrnehmung, auch mit Blick darauf, wie stark China sich jetzt hier engagiert, wie wichtig auch andere Partner werden, Japan, Südkorea in der Region. Europa verliert hier an Boden und spielt dadurch natürlich auch politisch eine immer geringere Rolle.
Das heißt also, in einer starken Wachstumsregion hat dann die Wirtschaft, ja, bleibt hinten dran und die Politik kommt auch nicht mehr rein.
Genau.
Also eigentlich der schlechteste Mix, den man haben möchte, ne?
Ja, genau. Was das eben auch illustriert ist, wie wichtig es ist, dass Politik und Wirtschaft ineinander greifen. Also es geht eben nicht nur um rein unternehmerische Interessen, wenn wir über Diversifizierung hin nach Südostasien sprechen, sondern da hängt ja ein riesen Rattenschwanz auch an politischen, auch an geopolitischen Überlegungen mit dran. Und wenn wir uns anschauen, wie die Chinesen hier in der Region vorgehen, wie auch die Japaner hier vorgehen, jetzt zunehmend auch die Südkoreaner, das ist ein holistischer Ansatz, wo Politik und Wirtschaft zusammengebracht werden und hier wirtschaftlich Einfluss ausgebaut wird, Lieferketten aufgebaut werden, Märkte erschlossen werden, aber gleichzeitig eben auch die politische Dimension berücksichtigt wird und auch der politische Einfluss aufgebaut wird, weil das ineinander greift und sich auch gegenseitig bedingt. Und dieses Denken ist in der europäischen Debatte und in der europäischen Politik meines Erachtens noch viel zu wenig vorhanden. Und deswegen übersetzt sich das auch nicht in entsprechendes Handeln.
Dennis Ouarzana, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke.
Ja, wenn ihr dazu noch ein paar Gedanken habt, www.mikroökonom.de, da findet ihr alles Weitere. Vielen Dank fürs Hören, euch eine schöne Zeit und bis bald mal wieder. Tschüss.
Das war Mikroökonomen, der Podcast über Wirtschaft. Diese Folge wurde unterstützt von unseren Premium-Mitgliedern auf mikroökonomen.de. Bis zum nächsten Mal.